hier bei euch zu sein, das Wort teilen zu können. Und ich frage mich, wer sich an die letzte Predigt erinnern kann, die ich hier gehalten habe. Wer kann sich noch erinnern? Wir haben uns die Frage beim letzten Mal gestellt, wer ist Jesus? Eine einfache Frage. Und wir haben gesehen, wie tief diese Frage gehen kann. Also auch heute noch diese Frage gestellt wird von Menschen und sie wird auf unterschiedliche Art und Weise beantwortet. Manche sagen, er ist ein Prophet, manche sagen, er war ein guter Mensch. Doch wir hatten uns die Frage gestellt, wer ist Jesus für dich? Ist es dein Erlöser? Ist es ein Erlöser, der noch heute dein Erlöser ist? Oder war er es mal? Und die Frage ist, wenn Jesus mein Erlöser heute ist, welche Veränderung hat es in meinem Leben? Darf ich mich dann vielleicht freuen? Dann darf ich auch lächeln. Ist es nicht schön, wenn wir uns diese Dinge bewusst werden? Und ich möchte gerne diese Predigt, diese Wortauslegung, indem wir einfach im Worte Gottes forschen und schauen, was hat es uns zu bedeuten, was hat es für uns heute zu bedeuten. Möchte ich gerne eine ganz einfache Frage stellen. Der Titel lautet, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Die Antwort kommt schon sehr schnell, sehr gut. Wir haben von hier vorne haben wir die Antwort gehört, er ist im himmlischen Heiligtum, aber auch bei denen, die ein demütiges Herz und einen zerschlagenen Geist haben. Das heißt, nicht viel von sich selbst halten, sondern auf Jesus vertrauen. Und ich möchte gerne mit euch einen Text zum Einstieg lesen. Und es ist meine Tradition, die ich pflege. Ich denke, es ist eine sehr gute und für mich sehr wichtige, dass ich bevor ich in der Bibel lese, auch bete vorher. Und wir haben schon gebetet und es ist schön, wenn wir ist es nicht schön, wenn wir gemeinsam beten können? So oft beten wir unter der Woche alleine, aber ist doch schön, wenn wir die Gelegenheit noch einmal nutzen, um gemeinsam zu beten. So möchte ich euch einladen, sitzen zu bleiben und euer Haupt mit mir zu neigen, wenn wir noch einmal gemeinsam beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für das Gebet. Wir danken dir für dein Wort, das du uns sprichst. Und so bitten wir dich, Herr, im Gebet, dass du zu uns durch dein Wort sprechen mögest. Schenk mir bitte die rechten Worte. Schenke mir bitte ein demütiges Herz und einen zerschlagenen Geist, wie wir soeben gehört haben. Damit nicht ich es bin, der redet, sondern dass du zu jedem Einzelnen sprechen kannst. Wir bitten dich um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Lass uns aufschlagen im Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 20. Und zwar lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20. Über die Auferstehung Jesu. Was passiert ist, Jesus ist auferstanden, Maria kommt zum Grab und sie sieht jemanden. Sie sieht einen Mann und sie weiß nicht genau, wer das ist. Sie denkt, es ist der Gärtner. Und wir steigen hier ein. In Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 15. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 15. Spricht er zu ihr. Es ist Jesus, der zu ihr spricht. Weib, was weinst du? Ich lese aus der Luther 19,12. Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Das ist, um diese Frage zusammenzufassen, ist, sie sagt: Wo ist Jesus? Macht das Sinn? Wo ist Jesus? Wo habt ihr ihn hingelegt? Und es ist genau diese Frage, die wir uns heute auch stellen wollen. Und ich möchte noch einmal die Gelegenheit geben: Wo ist denn Jesus heute? Er ist hier mitten unter uns, ist eine Antwort, okay. Gibt es noch eine andere Antwort? Er sitzt zu Rechten Gottes, okay. In unseren Herzen, habe ich gehört. Oh, okay. Schön, sehr gute Antwort. Lass uns aufschlagen im Hebräerbrief. Hebräerbrief und schauen, was die Bibel sagt. Hebräerbrief im Neuen Testament, Kapitel 8. Hebräerbrief, Kapitel 8. Und hier spricht Paulus zu uns und er spricht von etwas, er macht hier eine Aussage, die für jeden gläubigen Menschen, für jeden Menschen von entscheidender Bedeutung ist. Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache, davon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt, zur Rechten auf dem Stuhl der Majestät im Himmel. Das heißt, er spricht hier von einer Hauptsache. Was ist eine Hauptsache? Das Wichtigste höre ich. Wenn es nun so wichtig ist, wie wichtig ist es zu verstehen, was Jesus dort macht? Es ist ganz wichtig, sagte jemand. Absolut. Das heißt, für uns ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass Jesus im himmlischen Heiligtum ist und dort für uns eintritt vor dem Vater. Ich möchte euch gerne fragen, wer von euch hat schon mal einen Gerichtstermin gehabt? Wer muss schon mal vor Gericht? Wer hat dafür einen Anwalt gebraucht? Okay? Wer hat es schon mal gewagt zu schauen, ob euer Anwalt Gedanken lesen kann? Wer hat es schon mal versucht? Da gehe ich mal vor Gericht und schaue mal, wie gut mein Rechtsanwalt meine Gedanken lesen kann. Habt ihr mal probiert? Wirklich? Tatsächlich? Okay, jemand sagt ja. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich vor Gericht gehe und jemand vertritt mich dort, dann ist es ein Kernprinzip, dem Anwalt alles anzuvertrauen, was ich an Informationen habe, damit er den Fall, nämlich meinen Fall, den er vertritt, so gut wie möglich vertreten kann, richtig? Damit er es so gut wie möglich erarbeiten und darlegen kann. Macht das Sinn? Oder würdet ihr irgendwelche bestimmten Kernelemente vorenthalten? Und sagen, der wird es schon irgendwie rausfinden, der biegt es schon irgendwie hin. Es ist das Beste, alles ihm mitzuteilen und sagen, da und da und da habe ich ein Problem. Das und das könnte wichtig sein. Oder? Liebe Freunde, es ist für uns von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass Jesus, der im himmlischen Heiligtum uns vertritt, dass dieser Jesus gerne jeden Fall, der ihm anvertraut wird, gewinnt. Er möchte nicht gerne verlieren. Und Jesus hat noch nie einen Kampf verloren. Er hat noch nie einen Fall verloren. Es sei denn, jemand kündigt das Vertrauensverhältnis zu ihm und sagt ihm, es passt schon, ich kann es selbst. Damit Jesus diesen Fall gewinnen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir verstehen, dass Jesus im Allerheiligsten uns vertritt, aber auch zu verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist und der kein Auge zudrückt, sondern der bereit ist, jede unsere Sünden zu vergeben, wenn wir sie ihm bringen, mit einem demütigen Herzen. Das ist der Gott, den wir haben. Wenn wir zurück zu unserer Frage kommen, die wir bei der letzten Predigt gestellt haben, wer ist Jesus? Jesus ist jemand, der den Charakter des Vaters reflektiert, der uns in jeder Sünde so annimmt, wie wir sind. Immer. Auch wenn es das millionste Mal sind, dass wir gefallen sind, er nimmt uns trotzdem an. Und wisst ihr warum? Weil er so ist. Er ist treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Frage ist, ob wir wollen. Und ich möchte mit euch aber ein wenig weitergehen. Jesus im himmlischen Heiligtum, das haben wir verstanden, das ist sehr gut. Aber wir haben noch etwas anderes gehört. Wir haben gehört, dass Jesus mitten unter uns ist. Na, wie funktioniert denn das, wenn er gleichzeitig im Allerheiligsten ist? Wie geht das? Ich glaube nicht, dass die Antwort falsch ist. Doch die Frage ist, wie können wir Jesus heute unter uns sehen? Was denkt ihr? Das ist eine Frage, da möchte ich euch gerne darüber nachdenken lassen. Wie können wir Jesus heute unter uns sehen? Ist das überhaupt möglich? Oder doch? Falsch, ist es nicht möglich. Was denkt ihr? Schwierige Antwort, okay. Jesus hat einen Stellvertreter, nachdem er in den Himmel gegangen ist, okay. Das ist der Heilige Geist, okay. Oh, er ist für uns unsichtbar.
Aber manchmal habe ich auch schon den Satz gehört, wir sollen ja Jesu Hände und Füße sein.
Ah. Dann wird er doch was sichtbar. Das heißt, für das Mikrofon. Das heißt, es gibt auch diese Aussage, wir sollen Jesu Hände und Füße sein. Dann muss da doch was dran sein. Ich möchte gerne mit euch heute diese Kernfrage diskutieren. Wo ist Jesus heute unter uns? Ist er unter uns noch zu finden oder nicht? Wir haben gehört, dass Jesus in uns wohnt. Von hinten, ein kleines Mädchen hat die Antwort gegeben. Die Frage ist, wie wohnt er in uns? Wir haben gerade eben diese Antwort bekommen, dass er hat den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter geschickt, der in uns wohnt, und so wohnt Jesus durch den Heiligen Geist in uns. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Die Frage ist, verändert sich Gott? Seid ihr euch sicher, dass er sich nicht verändert? Die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, liebe Freunde, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt durch den Heiligen Geist, wer sollte dann in meinem Leben zu sehen sein? Wer sollte dann zu sehen sein? Jesus. Und ich möchte euch gerne einladen, dass wir uns ein paar Gedanken machen, ob Jesus in uns wohnt oder nicht und wie das sichtbar wird. Ich möchte euch einladen, im Johannesevangelium ein wenig weiter noch zurückzublättern, und zwar in das Kapitel 11. Johannesevangelium, Kapitel 11. Wir wollen uns einige Merkmale Jesu in der Bibel anschauen und dann sehen, inwieweit sie für uns anwendbar sind. Johannesevangelium, Kapitel 11. Vers 35. Das ist der kürzeste Satz in der Bibel. Was steht da bei euch drin? Jesus weinte. Jesus sieht hier, eine Menge von Menschen, die trauern. Und wisst ihr, was das in ihm bewirkt? Mitgefühl. Er kann mit den Weinenden weinen. Die Frage ist, wie viel Mitgefühl haben wir? Wie viel von Jesus ist heute bei uns in unserem Herzen? Wie viel ist in meinem Herzen? Wir wissen von der Geschichte, als Jesus zur Kreuzigung ging, oder nicht, es war vor der Kreuzigung, es war der, als er verurteilt werden sollte, so sind zwei Jünger ihm nachgefolgt. Einer von ihnen war Petrus. Und als sie so gewartet haben, hat sich Petrus ein wenig am Feuer gewärmt. Und wie das so ist, man spricht miteinander. Und dann hat man ihn gefragt, einen Moment, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Wer weiß es? Wie hat man ihn erkannt? An seiner Kleidung? An seiner Krawatte? An der Sprache hat man ihn erkannt. Das heißt, jemand, der Zeit mit Jesus verbringt, den kann man auch an seiner Sprache erkennen. Es ist interessant, wie viele tausend Worte spricht ein Mensch am Tag? Es heißt, dass Frauen mehr sprechen als Männer. Nicht immer? Okay, es gibt Ausnahmen. Die Frage ist, liebe Freunde, wenn wir uns miteinander unterhalten, wie sprechen wir dann miteinander? Kann man in unserer Sprache, in der Wortwahl, Jesus in uns sehen? Dass wenn wir uns im Büro unterhalten und die Menschen fluchen und schimpfen oder vielleicht sogar lästern über den Vorgesetzten, dass wir aber dann mit etwas Positivem kommen. Kann man anhand unserer Worte sagen, du bist aber anders, was ist denn mit dir los? Haben dich deine Eltern keine Schimpfworte gelehrt? Können die Menschen so etwas von uns sagen, dass wir uns, natürlich, ich meine, das ist ironisch, das ist natürlich nicht, es ist gut, wenn die Eltern uns so etwas nie gelehrt haben, aber können die Menschen einen klaren Unterschied in unserer Sprache erkennen? Und die Frage ist, da die Frauen in der Allgemeinheit mehr Worte am Tag verwenden, haben sie eine größere Möglichkeit, Jesus in ihren Worten zu reflektieren? Wie hoch ist der Anteil, wenn wir die Worte abzählen? 100, 200, 300, 400. In denen ich wirklich jemand anderen in meinen Worten auf Jesus hinführe. Ich kann über so viele Dinge sprechen. Die Zeitungen sind voll. Da können wir den ganzen Tag über die Ereignisse in der Zeitung sprechen. Wir können uns über die Sorgen und Probleme sprechen. Aber wie oft ist es so, dass wir Worte gebrauchen, die Menschen auf Jesus hinweisen? Nicht einfach nur das Weglassen von Schimpfworten, sondern ermutigen. Wisst ihr, dass Jesus Menschen ermutigt hat? Er hat ihnen Trost zugesprochen. Es ist interessant. Ich war bei einem, möchte mit euch gerne zurück in das Johannesevangelium Kapitel 20 gehen. Ein ganz interessanter Gedanke. Ich war bei einer Bibelstunde und da war jemand, hat Wasser eingeschenkt. Und was passierte ist, es wurde etwas verschüttet auf dem Tisch. Kann passieren. Und ich sagte, kein Problem, macht nichts. Wir sind in Johannes Kapitel 20, Johannesevangelium Kapitel 20. Und es ist interessant. Ich habe dann dieser Person gesagt, ah, das macht nichts, ist nicht so schlimm. Was ich meinte ist, macht dir keine Sorgen, man kann es einfach wegwischen. Die Person dachte aber, ich meinte, ist egal, wir machen einfach weiter, lass es da. So kann man sich missverstehen. Aber was für mich sehr wichtig war, war zu verstehen, was sie hinterher gesagt hat. Und das brachte mich zum Nachdenken. Diese Person hat gesagt, ich kann nicht die Bibel studieren, wenn es hier so unordentlich ist. Und ich dachte mir, wow, ich komme hier, um mit dieser Frau zu studieren. Und sie möchte etwas aus der Bibel lernen. Wie wichtig ist es mir, dass ich in einer ordentlichen Umgebung das Wort Gottes aufschlage? Das brachte mich zum Nachdenken, mein Zimmer mal immer wieder oder gründlich aufzuräumen. Und ich möchte euch gerne ein Prinzip zeigen. Im Johannesevangelium, wir sind in Kapitel 20, und nein, das war nicht das hier. Kleinen Moment. Ah ja, doch. Johannes Evangelium, Kapitel 20. Und wir lesen Ah ja, natürlich. Das heißt, wir lesen hier wieder von dem Auferstehungsmorgen und wir lesen ab Vers 6 und 7. Das heißt, Simon Petrus, er kommt hinein in das Grab und jetzt schaut, was passiert. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt und das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinen gelegt, sondern beiseits zusammengewickelt. An einem besonderen Ort. Jesus ist nicht bei der Auferstehungsmorgen, ist er nicht auferstanden, hat einfach die Sachen genommen, sondern er hat die sind zusammengelegt worden. Das ist interessant. Gott ist ein Gott der Ordnung und das zeigt sich im Detail. Das ist nicht, dass wir errettet werden durch ordentlich sein, aber wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann ist auch Ordnung für uns notwendig und wichtig. Macht das Sinn? Wenn jemand zu uns nach Hause kommt, können die Menschen sagen, ja, ich glaube, in so einer Wohnung hätte sich auch Jesus wohlgefühlt. Hier könnte ich auch Jesus erkennen. Lass uns Offenbarung Kapitel 12 aufschlagen. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 12. Ich möchte uns gerne etwas Mut machen. Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung, Kapitel 14. Und den Vers 12. Hier steht, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Es gibt am Ende der Zeit eine Gruppe von Menschen, die geduldig sind. Wisst ihr, dass es mir an Geduld mangelt? Und ich genau das hier brauche. Aber das hier macht mir Hoffnung. Dass es am Ende der Zeit eine Gruppe von Menschen gibt, die geduldig sind. Egal was passiert. Ist es nicht etwas Wunderbares? Nicht ermutigend? So eine Gruppe Menschen wird es geben. Die Frage ist, gehören wir dazu oder nicht? Und es geht weiter. Sie halten die Gebote Gottes. Das Gesetz, das die Liebe Gottes reflektiert, ist in ihren offenbart. Und den Glauben an Jesus. Wie oft passiert es, dass wir zweifeln, oh, das und das ist passiert. Wie kann Gott sowas zulassen? Und oh, und dies und das. Passiert es uns manchmal? Glauben wir, haben wir den Glauben an Jesus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Kann man in uns, wenn die Menschen uns sehen, sagen, wenn die Situation schwierig ist und es uns schüttelt und rüttelt, wir sagen, nee, ich lasse mich nicht. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht davon abhalten, fest mit Jesus verbunden zu sein. Dass die Menschen sagen können, mit dieser Person ist etwas anders. Jedem wäre der Geduldsfaden mittlerweile gerissen. Aber diese Person ist anders. Können die Menschen, wenn sie mich ansehen, sagen, ich sehe Jesus in ihm. Und wisst ihr, früher, Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann passiert es doch manchmal, dass die Menschen sagen, ja, ihr Christen seid so und so. Und dann können sie vielleicht noch eine bestimmte Glaubensgruppe nennen. Ihr seid so und so. Ihr könnt ja gar nicht so gut sein. Ihr könnt gar nicht die Gemeinde Gottes sein. Was sagen wir dann? Ja, schau nicht auf mich. Schau auf Jesus. Oder? Schau nicht auf mich, bloß nicht. Decke nicht mein Leben auf. Und es ist gut, auf Jesus zu schauen. Paulus selbst sagt uns, wir sollen auf Jesus schauen. Aber ich möchte euch gerne etwas zeigen. Ich möchte mit euch einladen, 1. Korintherbrief aufzuschlagen. 1. Korintherbrief aufzuschlagen. Wir schlagen im 1. Korintherbrief auf. Und zwar in Kapitel 11, 1. Korintherbrief, Kapitel 11, und wir lesen in Vers 1. Schaut mal, was es hier heißt. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 1. Kann man sich sehr gut merken. 1. Hier steht, seid meine Nachfolger. Hier spricht Paulus zu der Gemeinde. Gleich wie ich Christi. Liebe Freunde, ich möchte gerne diesen Gedanken mit euch teilen. Können wir heute sagen, wenn jemand uns fragt, wo ist Jesus, dass wir sagen können, mit einem demütigen Herzen und einem zerschlagenen Geist, schau mich an. Mein Leben repräsentiert Christus. Schau mich an und du wirst Jesus sehen. Können die Menschen das über mich sagen? Können sie das über dich sagen? Wenn sie die Frage stellen, wo ist Jesus? Und wisst ihr was? Als Maria mit Jesus gesprochen hat, also sie wusste nicht, dass er es ist. Sie hat mit ihm gesprochen. Wisst ihr, was passierte? Er hat in dieser Unterhaltung mit ihr, hat er ihren Namen genannt. Wisst ihr, was passierte? Sie erkannte. Wenn wir Umgang mit den Menschen haben, wenn wir mit ihnen sprechen, nicht nur die Worte, die wir wählen, sondern auch der Tonfall, können Sie sagen, so hätte mich Jesus angesprochen. Ich habe ein interessantes Zitat gehört. Jemand hat etwas über Beziehungen gesagt. Und das hat geheißen, dass es in einer Beziehung darum geht, zu lernen. Und ich denke, wir alle befinden uns in Beziehungen in einer bestimmten Art und Weise. Ob es eine Beziehung zu Gott ist, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist, Ehebeziehung. Es heißt, es geht darum zu lernen, wie man mit einem Sünder auf heilige Art und Weise umgeht. Wenn ich sehe, da ist ein Sünder vor mir, so gilt es darum zu lernen, wie gehe ich auf eine heilige Art und Weise mit diesem Sünder um. Nicht verurteilen mit dem Finger zeigen, sondern ihn so annehmen, wie er ist und ihn lieben, so wie er ist. Das ist das, was Gott gemacht hat. Und wisst ihr, dass diese Liebe dann den Menschen verändern wird, so wie die Liebe Gottes uns verändert? Paulus sagt, seid meine Nachfolger. Seid so wie ich. Können wir das heute sagen? Ich möchte gerne den letzten Vers heute lesen mit euch. Den letzten Vers. Wir lesen in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Bevor wir diesen Vers lesen, möchte ich gerne sagen, liebe Freunde, wir haben gesehen, dass Jesus im himmlischen Heiligtum heute ist und wir wissen auch, welches Werk er darin vollbringt. Er vertritt uns vor dem Vater und verteidigt uns. Alles, was wir ihm bringen. Die Frage ist, trennt uns heute etwas von Gott oder nicht? Haben wir ihm schon alles gebracht? Jegliche Sorge, jeglichen Schmerz, jegliche Bitterkeit. Es ist interessant, dass als Jesus gekreuzigt wurde, hat er für die Menschen gebetet. Das ist erstaunlich. Und alles, was er durch sein ganzes Leben lang getan hatte, war gut. Er hat Gutes. Er ging umher und tat Gutes. Gutes. Und die Menschen wussten das auch. Wie ist es, wenn wir fehlerhafte Menschen, wenn uns jemand auf den Fuß tritt, wenn Dinge passieren in unserem Leben, und wir denken, ach, das ist Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Oder was ich gelernt habe, ist, dass wenn wir im Umgang mit anderen, wenn jemand etwas tut oder macht, was uns nicht passt, was mir nicht passt, wisst ihr, was dann passiert? Ich verliere meinen Frieden. Ich verliere meinen Frieden. Ich merke, da ist etwas. Und wisst ihr, was das für ein Symbol oder was das für ein Zeichen, für was es ist? Es ist, wenn jemand uns etwas tut, was uns nicht passt und wir verlieren unseren Frieden, ist es ein Zeichen dafür, dass das eigene Ich immer noch lebt. Ein Zeichen dafür, dass das eigene Ich immer noch lebt. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Und durch diese Erfahrung kann er sagen, folge mir nach, sei wie ich. Sei wie ich. Sterben wir täglich? Auch wenn Dinge uns gegen den Strich gehen? Können wir dann sterben? Können die Menschen dann Jesus in uns sehen? Und Jesus hat alles aus der Hand des Vaters genommen, sogar die Kreuzigung. Nehmen wir es aus der Hand Jesu? Wenn wir uns danach fühlen, als würde man uns kreuzigen? Wenn wir fühlen, dass unser eigenes Ich sterben soll? Hier ist die Frage, wo ist Jesus? Ich möchte den letzten Vers lesen und ich hoffe, dass er uns Mut macht. Paulus, der diese Briefe schreibt, aus denen wir gelesen haben, oder diesen Brief, aus dem wir gelesen haben, hieß früher anders. Wisst ihr, wie er hieß? Saulus. Er hieß Saulus. Okay. Und er war ein Gelehrter, ein Pharisäer, war ein sehr kluger Mann, hohes Potenzial gehabt. Ich möchte euch gerne, die Bibel zeigt uns, es ist so interessant, wie ehrlich die Bibel ist, sie zeigt uns das innere Wesen von Paulus oder von Saulus vor seiner Bekehrung. In der Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester. Was für eine Bitterkeit, was für ein Ärger, was für ein Hass muss in ihm gewesen sein. Aber schaut mal, am Ende seines Lebens, seines Glaubenslebens, nachdem er Jesus begegnet ist, wisst ihr, was er sagt? Seid so wie ich, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Ist es nicht ein hoffnungsvoller Vers, zu denken, dass Paulus, der ein Leben gelebt hat, das alles andere war, als Jesus wiederzuspiegeln. Aber am Ende seines Lebens, bis zu seiner Begegnung mit Jesus, aber am Ende seines Lebens sagen konnte, werdet wie ich. Wenn man ihn gefragt hätte, wo ist Jesus, hätte er gesagt, hier, schau mich an, schau mein Leben an. Meine Frage ist, auf diese Frage, wo ist Jesus, was kannst du darauf antworten, was kann ich darauf antworten? Ich möchte gerne schließen mit einer kurzen Geschichte, vielleicht kennt ihr sie schon, aber ich denke, sie ist sehr passend. Es gab ein Land, ich weiß nicht genau, ob es China war, aber es war im asiatischen Bereich. Dort wurden die Türen geöffnet für das Evangelium, man konnte dorthin gehen und evangelisieren. Also ist ein Prediger oder ein Pastor hingegangen und hat dort gearbeitet. Doch irgendwann mal änderte sich die Gesetzeslage. Die Türen gingen zu und er dachte, gut, wahrscheinlich muss ich wieder zurück. Das heißt, man durfte nicht mehr evangelisieren, nichts mehr vom Evangelium erzählen. Und er hat den Eindruck gehabt, dass Gott ihn dort haben möchte, dass er dort bleibt. So ist er dort verblieben. Er konnte nichts evangelisieren. Er konnte mit niemandem über seinen Glauben sprechen. Er hat dort einfach gelebt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat einfach seinen Glauben ausgelebt. Dieser Mann ist verstorben. Die Gesetzeslage änderte sich wieder, die Türen gingen wieder auf, Missionare kamen hinein und dann erzählten die Menschen die Missionare, den Menschen, die dort lebten, von Jesus. Und so wie sie erzählt haben, haben diese Menschen gesagt, Moment, derjenige, von dem ihr da redet, wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Er hat hier unter uns gelebt. Die Art und Weise, die Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit dieses Menschen, das ist genau das von diesem Jesus, von dem ihr redet. Er lebte hier. Die Leute waren etwas irritiert, dachten, wie und was? Nein, er ist verstorben, vor 2000 Jahren ist auferstanden und er ist jetzt im himmlischen Heiligtum. Ich weiß nicht, ob sie das so gut damals gekannt haben, aber sie haben ihnen erklärt, das kann nicht dieser Jesus gewesen sein. Bis sie dann verstanden hatten, sie meinten einen Nachfolger Jesu. Wisst ihr, was diese Missionare gesagt haben? Die haben gesagt, wisst ihr was? Der, von dem ihr erzählt, war nicht Christus, sondern ein Christ. Wisst ihr, was passiert ist? Die Menschen haben das Evangelium angenommen. Ganz einfach. Weil sie gesagt haben, dieses Leben, wenn das Leben die Folge meiner Beziehung mit Jesus ist, will ich es auch haben. Ist es nicht hoffnungsvoll, dass Menschen durch unser Leben, wenn sie fragen, wo ist Jesus, dass wir noch nicht einmal etwas sagen müssen, sondern dass sie durch unseren Umgang sehen können, so muss Jesus sein. Und ich möchte euch gerne fragen. Ich persönlich weiß, dass es bei mir mangelt, dass sie das von mir nicht sagen kann, sei so wie ich. Aber ich möchte es gerne einmal tun, mit einem demütigen Herzen. Ich möchte nicht nur das, ich möchte, dass Menschen, wenn sie mich sehen, sagen, so muss Jesus gewesen sein. Und ich frage mich, wer von euch würde mit mir die Hand ausstrecken und sagen, ich möchte auch, dass die Menschen in mir Jesus sehen. Wer von euch sagt das? Amen. Dankeschön.